Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Client Call aus unserer Reihe Employment Talk. Wir wollen uns heute mit Inhalt und Auswirkungen des Hinweisgeberschutzgesetzes beschäftigen und dazu begrüße ich neben Ihnen allen als Teilnehmer auf dem Podium meine beiden Münchner Kolleginnen Beatrice Hotze und Isabel Joost. Und Katharina Glugler, unsere Datenschutzexpertin aus Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, eine Altenpflegerin zeigt ihren Arbeitgeber wegen angeblicher Missstände in der Pflege an und ihr wird gekündigt. Oder eine Mitarbeiterin in der Fleischindustrie zeigt Missstände auf, sie will auspacken, aber niemand interessiert sich so richtig dafür, bis auf die Tatsache, dass ihr befristeter Vertrag nicht verlängert wird. Gegen solche und ähnliche Maßnahmen wollte die EU Abhilfe schaffen und so wurde bereits Ende Oktober 2019 die sogenannte Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, verabschiedet. Die Richtlinie ist Ihnen besser als sogenannte Whistleblowing-Richtlinie bekannt. Sie verfolgt zwei Hauptziele. Zum einen sollen Whistleblower eine klar geregelte Möglichkeit zur Meldung von Missständen erhalten, sei es intern gegenüber dem betreffenden Unternehmen oder sei es extern gegenüber den dafür vorgesehenen Stellen. Es soll also eine Art Frühwarnsystem für Unternehmen geschaffen werden. Und zum anderen sollen Whistleblower vor Repressalien geschützt werden. Man spricht von einem Schutzschild für Hinweisgeber. Die Mitgliedstaaten der EU hatten bis zum 17. Dezember 2021, also nur fast schon ein Jahr her, Zeit, um die Whistleblower-Richtlinie in nationale Gesetze zu überführen. Allerdings haben nur sehr wenige EU-Mitgliedstaaten bislang davon Gebrauch gemacht und die Richtlinie fristgerecht umgesetzt. Auch Deutschland hat die Richtlinie nach wie vor nicht in nationales Recht umgesetzt. Ein von der damaligen SPD-Justizministerin Christine Lambrecht Ende 2020 vorgelegter Referentenentwurf scheiterte schließlich im April 2021 am Widerstand aus der CDU/CSU. Über den Inhalt dieses ersten Entwurfs hatten wir schon einmal in einem Client Call im April 2021 informiert. Und wer sich dafür noch interessiert, der Client Call ist nach wie vor auf unserer Homepage abrufbar. Seit Mitte April 2022 liegt nun ein neuer Referentenentwurf zur Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie vor, der sich sehr stark an dem ersten Entwurf aus Ende 2020 orientiert. In unserem heutigen Client Call wollen wir Ihnen gerne die Neuerungen dieses zweiten Entwurfs vorstellen, aber auch nochmal einen generellen Überblick über die geplanten Regelungen geben. Und wir wollen Ihnen auch erläutern, ob und inwieweit bereits jetzt für Sie Handlungsbedarf besteht. Also, legen wir los. Isabel, vielleicht vorab an dich die Frage, was genau ist eigentlich das Hinweisgeberschutzgesetz?
Danke, Thomas. Also wie du eben schon gesagt hast, bislang existiert in Deutschland kein gesetzlich vorgeschriebenes Hinweisgeberschutzsystem. In der Vergangenheit ist es da immer wieder zu Fällen gekommen, in denen Hinweisgebende aufgrund ihrer Meldung Nachteile im Unternehmen erlitten haben. Jedenfalls dürfte diese Befürchtung, ob begründet oder nicht, in der Vergangenheit viele Mitarbeitende von entsprechenden Meldungen abgehalten haben. Der europäische Gesetzgeber hat in Ansehung dieser Problematik die EU-Whistleblowing-Richtlinie verabschiedet, die in den Mitgliedstaaten einen Mindeststandard zum Schutz von Hinweisgebenden gewährleisten soll. Das Hinweisgeberschutzgesetz soll diese EU-Whistleblowing-Richtlinie in Deutschland nun umsetzen. Wie du eben schon erwähnt hast, Thomas, haben wir im April 2021 bereits einen kleinen Call veranstaltet zum damals vorliegenden Referentenentwurf. Der neue Entwurf übernimmt in weiten Teilen den alten Referentenentwurf. Gerne will ich aber nochmal einen groben Überblick über die wichtigsten Regelungen geben. Zunächst stellt man sich die Frage, wer wird vom Schutz des Gesetzes überhaupt umfasst? Neben den Hinweisgebenden will das Gesetz auch Personen, die Gegenstand einer Meldung sind und sonstige Personen, die von einer Meldung betroffen werden, schützen. Auch auf diese Personen erstreckt sich das Vertraulichkeitsgebot. Das heißt, auch deren Identität ist durch die Meldestelle grundsätzlich zu schützen. Im Anschluss stellt sich dann natürlich die Frage, wann und wie werden Hinweisgebende geschützt? Zunächst hat die Meldestelle die Identität der Hinweisgebenden zu schützen. Und das gilt nur dann nicht, wenn Hinweisgebende vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße melden oder wenn die Offenlegung der Identität, etwa in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden, zwingend erforderlich ist. Außerhalb dieser Ausnahmen ist eine Offenlegung der Identität nur gestattet, wenn die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist und Hinweisgebende in die Weitergabe einwilligen. Eine solche Einwilligung muss dabei in Textform erfolgen. Insoweit geht der Schutz von Hinweisgebenden über den Schutz der von der Meldung Betroffenen hinaus. Deren Identität darf nämlich bereits dann an zuständige Stellen weitergegeben werden, wenn dies für interne Untersuchungen bei dem jeweiligen Beschäftigungsarbeitgeber erforderlich ist. Deren Einwilligung bedarf es jedoch nicht. Repressalien und jedwede Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Hinweisgebenden werden durch das Gesetz untersagt. In diesem Zusammenhang wird auch eine Regelung über eine Beweislastumkehr eingeführt. Arbeitgeber müssen demnach künftig nachweisen, dass Maßnahmen gegen Arbeitnehmende nicht im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Missständen stehen. Es ist Arbeitgebern daher im Fall von Hinweisgebenden vor arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu einer noch detaillierteren Dokumentation der Gründe hierfür zu raten. Der neue Entwurf nennt dabei in der Begründung auch ausdrücklich die Nichtverlängerung eines befristeten Vertrages als mögliche Repressalie. Dies bedeutet für Unternehmen, dass im Fall von Hinweisgebenden dazu zu raten ist, anders als bisher, zu dokumentieren, warum gerade keine Befristung erfolgt ist, um im Zweifel nachweisen zu können, dass der Grund dafür nicht der Hinweis der betroffenen Person war. Hinweisgebende werden jedoch nicht bei jedem Hinweis geschützt. Voraussetzung für den Schutz ist, dass die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung oder Offenlegung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die von ihr gemeldeten oder offengelegten Informationen der Wahrheit entsprechen. Weiter muss die Information Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen oder die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung oder Offenlegung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass dies eben der Fall ist. Anders als die Whistleblowing-Richtlinie, die aufgrund der andernfalls fehlenden Zuständigkeit der Kommission nur auf Hinweise über Verstöße gegen EU-Recht anwendbar ist, sieht der Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes gerade vor, dass auch Hinweise über bestimmte Verstöße gegen deutsches Recht vom Anwendungsbereich umfasst sind. Da es für Hinweisgebende jedoch in Grenzfällen schwer erkennbar sein kann, ob der konkrete Verstoß in den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt oder nicht, ist hier wohl mit einer sehr weiten Auslegung zu rechnen. Das bedeutet auch, dass, sofern nicht davon auszugehen ist, dass der Hinweis offensichtlich nicht in den Anwendungsbereich fällt und Hinweisgebenden dies klar sein musste, Unternehmen zunächst davon ausgehen sollten, dass Hinweisgebende vom Schutzbereich des Gesetzes erfasst sind. Gleiches gilt im Hinblick darauf, ob Hinweisgebenden die Unrichtigkeit ihrer Angaben bewusst war oder nicht.
Danke dir, Isabel. Ja, du hast eben sehr anschaulich dargestellt, wie Hinweisgebende geschützt werden sollen, wenn sie eine Meldung machen und in dem Zusammenhang mehrfach den Begriff Meldestelle benutzt. Deshalb an dich, Beatrice, die Frage, an wen können und an wen sollen sich Hinweisgebende für eine solche Meldung eigentlich wenden und wie genau muss dann die Meldestelle mit diesen Hinweisen umgehen?
Der Entwurf unterscheidet zwei Meldekanäle, interne und externe. Und diese beiden Meldekanäle sind nach dem Referentenentwurf zunächst als gleichwertig zu betrachten. Das heißt, Hinweisgebende müssen, anders als dies bisher von der deutschen Rechtsprechung gewertet wurde, nicht zuerst eine interne Meldung erstatten, bevor sie sich an eine externe Meldestelle wenden können. Eine Offenlegung von Informationen, etwa durch Weitergabe an die Presse, ist jedoch nach wie vor erst gestattet, wenn eine externe Meldung erstattet wurde und diese entweder nicht ordnungsgemäß bearbeitet wurde oder ein Notfall vorliegt, beziehungsweise eine Meldung an eine externe Meldestelle unzumutbar wäre. Unternehmen sind zur Errichtung einer solchen internen Meldestelle verpflichtet. Diese ist so zu gestalten, dass nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen sowie die sie bei der Erfüllung dieser Aufgabe unterstützenden Personen Zugriff auf die eingehenden Meldungen haben. Es muss also sichergestellt werden, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf die Identität der Hinweisgebenden oder den Hinweis selbst haben. Dies hat Auswirkungen auf die technische Ausgestaltung des internen Meldekanals. Die Meldungen müssen in mündlicher oder in Textform ermöglicht werden. Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder mittels einer anderen Art der Sprachübermittlung möglich sein. Auf Ersuchen der hinweisgebenden Person muss innerhalb einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit einer für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Person der internen Meldestelle ermöglicht werden. Von besonderer Bedeutung ist der Schutz der Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person. Die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragten Personen müssen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig sein. Sie können neben ihrer Tätigkeit für die interne Meldestelle andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Es ist dabei allerdings sicherzustellen, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu Interessenkonflikten führen. Darüber hinaus ist das Unternehmen verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragten Personen über die notwendige Fachkunde verfügen. Und um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, der Entwurf enthält auch konkrete Vorgaben dazu, wie eine interne Meldestelle eingehende Hinweise zu bearbeiten hat. Wenn eine interne Meldung eingeht, besteht eine Verpflichtung, Hinweisgebenden eine Eingangsbestätigung spätestens nach 7 Tagen zukommen zu lassen. In einem nächsten Schritt muss die Meldestelle prüfen, ob der gemeldete Verstoß unter den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fällt und ob der Hinweis stichhaltig ist. Je nachdem sind weitere Ermittlungen anzustellen und Rückfragen an den Hinweisgebenden zu stellen und nach Abschluss der Ermittlungen sind angemessene Folgemaßnahmen zu ergreifen. Zudem muss innerhalb von 3 Monaten nach der Bestätigung des Eingangs der Meldung eine Rückmeldung an die hinweisgebende Person erfolgen, die Informationen über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen sowie die Gründe für diese enthält. Letzteres kann dann unterbleiben, wenn und sofern dadurch interne Nachforschungen oder Ermittlungen berührt oder die Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden, beeinträchtigt werden. Zuletzt müssen die erhaltenen Hinweise unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots dokumentiert werden.
Ja, vielen Dank, Beatrice. Also recht detaillierte Verfahrenshinweise, die schon im Gesetz vorhanden sind. Isabel, du hattest eingangs schon mal erwähnt, dass Hinweisgebende vor, wie du sagtest, Repressalien geschützt sind, dies aber dann nicht gelten soll, wenn Hinweisgebende unrichtige Angaben machen. Kannst du uns noch einen genaueren Überblick darüber geben, welche Sanktionen der Entwurf vorsieht, einmal für Unternehmen und dann auch für Hinweisgebende im Fall von Verstößen?
Sehr gerne. Der Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes enthält 2 spezielle Schadensersatzvorschriften. Zum einen ist der hinweisgebenden Person beim Verstoß gegen das Repressalienverbot der daraus entstehende Schaden zu ersetzen. Diese Vorschrift dient also dazu, Hinweisgebenden die Sorge vor Nachteilen wegen der Erstattung des Hinweises zu nehmen. Der Gesetzgeber hat aber gleichzeitig auch versucht, den Missbrauch dieses sehr umfassend ausgestalteten Schutzes von Hinweisgebenden zu vermeiden und daher auch eine Schadensersatzpflicht für Hinweisgebende vorgesehen, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschmeldungen erstatten. Zudem ist im Referentenentwurf vorgesehen, dass Verstöße gegen die wesentlichen Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden. Dies gilt beispielsweise für Unternehmen, die keine interne Meldestelle einrichten, die Meldungen behindern oder die Repressalien gegen die hinweisgebende Person ergreifen. Mit Bußgeld bedroht wird aber auch das wissentliche Offenlegen unrichtiger Informationen.
Danke. Wir hatten ja schon erwähnt, dass es bereits Ende 2020 einen ersten Entwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes gab. Beatrice, was ist nun anders an dem neuen Referentenentwurf?
Genau, wie wir eingangs schon erwähnt hatten, der neue Referentenentwurf baut sehr stark auf dem Entwurf aus Ende 2020 auf. Dennoch gibt es einige Unterschiede, die ich kurz darstellen möchte. Der Anwendungsbereich des Referentenentwurfs geht über die Whistleblowing-Richtlinie hinaus. Das war auch so bereits schon im Koalitionsvertrag angekündigt. Allerdings geht der neue Referentenentwurf nicht ganz so umfassend wie der erste Referentenentwurf über den Anwendungsbereich hinaus. Neben Meldungen über Verstöße gegen EU-Recht sind auch Meldungen über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erfasst. Der alte Referentenentwurf sah jedoch vor, dass alle Verstöße, die straf- oder bußgeldwert sind, unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Dieser Anwendungsbereich wurde insoweit eingeschränkt, als neben strafbewehrten Verstößen nur noch bußgeldbewehrte Verstöße in den Anwendungsbereich fallen sollen, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Die nach wie vor anhaltende Kritik an dieser Regelung ist es, dass Hinweisgebenden auferlegt wird, zu prüfen, gegen welche Vorschriften von ihnen gemeldete Handlungen verstoßen könnten und nunmehr auch noch, was Ziel dieser Vorschriften ist. Der Anwendungsbereich ist daher, wie es auch die Entwurfsbegründung fordert, weit auszulegen. Nach der Entwurfsbegründung würde damit auch ein bußgeldbewährter Verstoß etwa gegen das Mindestlohngesetz in den Anwendungsbereich fallen. Im alten Referentenentwurf war als externe Meldestelle, an die Hinweise über ein Fehlverhalten gemeldet werden können, der Bundesdatenschutzbeauftragte vorgesehen. Im neuen Entwurf ist es hingegen vorgesehen, dass die externe Meldestelle das Bundesamt für Justiz sein soll. Trotz starker Kritik in Bezug auf die Regelung zur vollständigen Gleichwertigkeit der internen und externen Meldewege im alten Referentenentwurf geht auch der neue Referentenentwurf weiterhin von dieser Gleichwertigkeit aus. Wünschenswert wäre es hier gewesen, wenn zumindest Anreize für die Nutzung des internen Meldewegs geschaffen worden wären. Es ist Unternehmen daher zu raten, durch einfache Gestaltung und klare Information und Werbung für den internen Meldeweg wenigstens zu versuchen, dessen Bevorzugung zu erreichen. Anders als im alten Referentenentwurf ist nunmehr im neuen Referentenentwurf die pflichtwidrige Nichteinrichtung von internen Meldestellen Bußgeld bewährt. Es kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 20.000 Euro verhängt werden, wenn Unternehmen keine interne Meldestelle errichten. Im Einklang mit der Whistleblowing-Richtlinie sieht auch der neue Referentenentwurf keine Verpflichtung von Unternehmen vor, anonyme Hinweise anzunehmen oder zu bearbeiten. Unternehmen werden aber weiterhin auch bereits aus Compliance-Gründen ein eigenes Interesse daran haben, auch anonymen Hinweisen nachzugehen und diese zu bearbeiten. Wird die Identität von anonymen Hinweisgebenden nachträglich bekannt, fallen diese ebenso in den Schutzbereich des Gesetzes. Zudem entstehen bei nicht anonymen Meldungen durch die Wahrung der Vertraulichkeitspflichten erhebliche Folgeaufwände für Unternehmen, sodass es auch aus Sicht der Unternehmen durchaus vorteilhaft sein kann, die Abgabe anonymer Hinweise zu fördern.
Vielleicht darf ich da einmal ganz kurz mit dem wunderbaren Thema Datenschutz einspringen. Und zwar ist natürlich auch wenig überraschend, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, das Fördern oder jedenfalls das Zulassen anonymer Hinweise vorteilhaft für die Unternehmen. Wenig überraschend ist es nach Ansicht der Datenschutzbehörden vorzugswürdig, dass man anonyme Hinweise zulässt, weil es eben datensparsamer ist, wenn die hinweisgebende Person den Namen nicht angeben muss. Und zudem hat das gegebenenfalls auch Vorteile in dem Spannungsfeld zwischen dem bereits von Beatrice und Isabel erwähnten Vertraulichkeitsgebot unter eben dem Referentenentwurf und der Whistleblowing-Richtlinie einerseits und andererseits den weitgehenden Informations- und Transparenzpflichten unter der Datenschutzgrundverordnung. Aber dazu dann gleich noch mehr.
Danke dir, Katharina. Und dann noch zwei erwähnenswerte Punkte, die im neuen Referentenentwurf anders sind. Der Schutz von Hinweisgebenden besteht nur, wenn diese davon ausgehen durften, dass die gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprachen. Anders als der alte Referentenentwurf sieht der neue Entwurf wohl nun auch eine Sanktion für Hinweisgebende vor, jedenfalls dann, wenn diese wissentlich eine unrichtige Information offenlegen. Und der neue Referentenentwurf ordnet nunmehr eine Löschung der Dokumentation spätestens 2 Jahre nach Abschluss des Verfahrens an, wohingegen im alten Referentenentwurf eine Löschung dieser Dokumentation bereits nach Abschluss des Verfahrens vorgesehen war.
Ja, Katharina, gleich noch mehr, hast du schon angekündigt, gleich noch mehr zum Datenschutz. Und tatsächlich fallen ja beim Betrieb eines Meldesystems jede Menge personenbezogener Daten an. Was ist also datenschutzrechtlich bei Betrieb und Einrichtungen des Meldesystems zu beachten?
Ja, danke Thomas, ganz genau. Also bei Betrieb und Einrichtung der Meldestellen werden zahlreiche personenbezogene Daten verarbeitet, die insbesondere durchaus sensibel sein können. Zwar nicht sensibel im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, sind keine Gesundheitsdaten beispielsweise, sind auch keine Daten über strafrechtliche Verurteilung im Sinne des Artikel 10 Datenschutzgrundverordnung, aber sie haben eben Auswirkungen auf die Betroffenen und sind deswegen als sensibel zu behandeln vom Unternehmen und deswegen auch nicht leichtfertig damit umzugehen. Welche personenbezogenen Daten fallen an und auf wen beziehen die sich? Nur zur Darstellung sollte keinen überraschen, es fallen eben Informationen an zu der beschuldigten Person einerseits, zu der hinweisgebenden Person, wenn man eben diesen anonymen Hinweis nicht zulässt, aber eben auch für weitere am Sachverhalt beteiligte Personen wie Zeugen oder Kollegen. Welche Informationen sind das? Eben insbesondere der Name, aber auch die Position und dann eben die ganzen Angaben und Informationen zum Sachverhalt und der Beteiligung der jeweiligen Personen. Das sind alles personenbezogene Daten, weil sie eben direkt oder indirekt auf das Individuum zurückzuführen sind und fallen deswegen alle unter den Schutzbereich der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Und deswegen bedarf diese Verarbeitung eben grundsätzlich, so wie immer bei der Nutzung personenbezogener Daten, einer Rechtsgrundlage. Und dabei sind nur ganz kurz im Überblick zu nennen, eben soweit es für die Meldung und die Aufklärung der Meldung, also die Erfüllung der Pflicht aus dem Referentenentwurf erforderlich ist, und das sagt auch der Referentenentwurf selber explizit, soweit diese Verarbeitung notwendig ist, ist das erlaubt unterm Referentenentwurf und dementsprechend eben auch im Datenschutzrecht als Erfüllung dieser rechtlichen Pflicht. Alles, was darüber hinausgeht, ist nach Ansicht der Datenschutzbehörden schon aus ihren Hinweisen aus 2018, also sogar noch vor dem ersten Referentenentwurf, haben die sich schon zu Whistleblowing Hotlines geäußert, ist abgestuft vorzugehen, sodass je schwerer der Vorwurf ist, gegen den vorgegangen wird, desto eher ist das berechtigte Interesse des Unternehmens an einer Verfolgung und Aufklärung zu berücksichtigen und überwiegt dann eben in der Interessenabwägung. Aber da muss man immer abgestuft vorgehen und nach der Art des gemeldeten Verstoßes unterscheiden in dem berechtigten Interesse. Und das muss eben dann auch dokumentiert werden. Da müssen beim Entwickeln und Aufsetzen der Meldestelle muss man da sich eben Gedanken machen und das implementieren entsprechend. Und wichtig oder vielleicht hilfreich zu merken ist, dass die Einwilligung jedenfalls nicht erforderlich ist und auch nicht praktikabel aus den üblichen Themen, weil es schwierig ist, eine wirksame Einwilligung hinzubekommen, aber eben auch, weil die jederzeit widerrufen werden könnte. Und es aber eben auch, wie gesagt, aufgrund dieser anderen Rechtfertigungsgrundlagen nicht erforderlich ist. Im Beschäftigungsverhältnis ist zudem eben noch der 26 BDSG ganz kurz zu nennen, der ja sowieso schon ganz unabhängig eben von den Entwicklungen jetzt hier zum Referentenentwurf und der Whistleblower-Richtlinie die Datenverarbeitung zur Aufklärung einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat erlaubt.
Katharina, du hast schon erwähnt, dass eben ein Spannungsfeld besteht, einmal zwischen dem datenschutzrechtlichen Informations- und Auskunftspflichten nach der DSGVO auf der einen Seite und dem Vertraulichkeitsgebot nach der Whistleblowing-Richtlinie und dem Referentenentwurf auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du uns noch mal näher erläutern, was müssen Unternehmen eigentlich beachten und welche weiteren Spannungsfelder gibt es aus datenschutzrechtlicher Sicht?
Sehr gerne. Also dieses erste Spannungsfeld zwischen eben dem Vertraulichkeitsgebot, was ja Beatrice und Isabel auch schon mehrfach erwähnt haben, also wirklich einen wichtigen Stellenwert in dem Referentenentwurf und auch in der Richtlinie hat, und eben den Informations- und Transparenzpflichten, ist das heiß diskutierte Thema in diesem Zusammenhang datenschutzrechtlich, aber eben auch schon immer im Zusammenhang mit internen Ermittlungen hat sich diese Frage gestellt. Und das ist leider jedenfalls nicht rechtssicher und abschließend abgeschlossen worden durch den Referentenentwurf. Zum Hintergrund, wie gesagt, einerseits fordert sowohl die Whistleblower-Richtlinie als auch der neue Referentenentwurf, dass die Identität der hinweisgebenden Person streng vertraulich zu behandeln ist und nur in sehr engen Ausnahmefällen direkt oder indirekt geteilt werden darf. Auf der anderen Seite ist Transparenz und Information unter der DSGVO ein sehr hohes Gut und ist erfordert, dass das einerseits unter dem Artikel 14 Datenschutzgrundverordnung allgemeine Informationen erteilt werden zu der Art und Weise der Verarbeitung. Das sind die Datenschutzhinweise oder die Datenschutzerklärung, die man in verschiedenem Zusammenhang bekommt, bei einer App, bei einer Webseite, aber auch im Beschäftigungsverhältnis. Das ist ein wichtiger Punkt, der auf jeden Fall bei einer also bei einer Meldestelle, bei der Einrichtung auch vorbereitet und zur Verfügung gestellt werden muss, so ein Datenschutzhinweis. Da jetzt in dem Fall bei der Meldestelle die Informationen nicht direkt von der beschuldigten Person zur Verfügung gestellt werden, also anders als wenn ich mich in einem Login-Feld einmelde und die Daten selber zur Verfügung stelle, werden die hier ja durch die hinweisgebende Person zur Verfügung gestellt. Und deswegen sind wir im Artikel 14 DSGVO, der unter diese allgemeine Informationspflicht auch fallen lässt, dass man die Quelle der Daten nennt und zur Verfügung stellt. Nach Ansicht der Datenschutzbehörden, was wenig hilfreich in der Praxis ist in diesem Fall, war auch schon bei internen Ermittlungen die Ansicht, dass es nicht reicht, das allgemeine Hinweisgebersystem oder die Meldestelle als Quelle zu benennen, sondern dass man tatsächlich individuell namentlich die hinweisgebende Person nennen muss. Die Ansicht ist datenschutzrechtlich für die Interessierten durchaus bemerkenswert, weil das zum einen nicht die datensparsamste Vorgehensweise ist natürlich und zum anderen auch nicht unbedingt der Sinn und Zweck dieser Informationspflichten ist, der nämlich nur eine allgemeine Information zur Verfügung stellen soll. Jemand soll den Eindruck oder soll einen allgemeinen Eindruck bekommen, was mit seinen Daten passiert, um dann die weiteren betroffenen Rechte, wie zum Beispiel auf Auskunft oder Korrektur und Berichtigung, geltend machen zu können. Dafür braucht man aber jetzt nicht den individuellen Namen der hinweisgebenden Person. Nichtsdestotrotz fordern die das. Das ist die eine Informationspflicht, die hier kollidiert. Und das andere ist eben das, wie erwähnt, das Recht auf Auskunft unter Artikel 15 DSGVO. Das muss geltend gemacht werden von der betroffenen Person. Das ist eben sowohl die hinweisgebende Person, aber der Konflikt entsteht eben, wenn die beschuldigte Person das geltend machen würde. Und unter Artikel 15 muss man über verschiedene Punkte Auskunft geben, aber eben auch über die Herkunft der Daten. Und hier dann eben wirklich individuell für die geltend machende Person beauskunften und nicht allgemein für alle Nutzer der Webseite oder Nutzer der Meldestelle. Und auch da wiederum dann eben nach Ansicht der Datenschutzbehörden den Namen mitteilen der hinweisgebenden Person. Das kollidiert sehr eindeutig mit dem Vertraulichkeitsgebot unter der Richtlinie und dem Referentenentwurf. Und wie gesagt, ist es leider nicht klargestellt worden im Referentenentwurf, weil die Informations- und Auskunftspflichten unter der Datenschutzgrundverordnung, die bestehen nicht grenzenlos, sondern die erlauben Ausnahmen, die aber normiert werden müssen durch die Mitgliedstaaten. Und da das jetzt im Referentenentwurf nicht passiert ist, obwohl Erwägungsgrund 84 der Richtlinie, das den Mitgliedstaaten an sich ausdrücklich jedenfalls nahelegt, dass das geschehen sollte, müsste man eben auf die allgemeinen Ausnahmen zurückgreifen, die eben auch, mit denen man sich auch ganz normal bei jeder internen Ermittlung, die aus anderen Gründen in der Vergangenheit passiert ist, auseinandersetzen musste. Und auch da dann eben schon sich damit beschäftigen musste, ob man jetzt informieren muss, beauskunften muss, wann man das machen muss und in welchem Detailgrad das geschehen muss. Sowohl unter der DSGVO als unter dem Bundesdatenschutzgesetz gibt es, wie gesagt, Ausnahmen, die für solche Fälle herangezogen werden können. Und zwar sowohl bezüglich der Informationspflicht des Artikel 14, nämlich dann, wenn die Informationserteilung das Ziel der Datenverarbeitung, also die Aufklärung der Meldung und die etwaigen Folgemaßnahmen unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt. Das zeigt, wie hoch die Messlatte da auch liegt. Also das darf nicht einfach als pauschal angewandt werden, sondern muss man sich wirklich immer noch Gedanken drüber machen. Und von dem Auskunftsrecht ist eine Ausnahme zugelassen, wenn die Informationen ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen und im Einzelfall das Bedürfnis einer Geheimhaltung überwiegt. Hier hilft jetzt natürlich das Vertraulichkeitsgebot, weil es ausdrücklich normiert ist, dass diese Informationen über die Identität der hinweisgebenden Person sehr vertraulich zu behandeln ist. Deswegen ist die Natur dieser Geheimhaltung normiert. Aber dadurch, dass es keine explizite Ausnahme nochmal im Referentenentwurf gibt, muss man eben als Konsequenz, und das ist jetzt quasi als Hinweis für die Praxis, die Ausnahmen tatsächlich prüfen und diese Prüfung detailliert dokumentieren. Und zwar einmal allgemein, damit man der Datenschutzbehörde auch bei einer allgemeinen Prüfung des Systems entsprechend was vorlegen kann, aber auch im Einzelfall immer wieder wirklich nochmal hinterfragen und konkret im Einzelfall prüfen, ob so eine Ausnahme jetzt greift oder nicht. Und das ist leider auch deswegen erforderlich, weil das LAG Baden-Württemberg eben diese Einzelfallprüfung für den Artikel 15 schon einmal ausgeurteilt hat. Und deswegen ist das eben der Praxistipp dann leider tatsächlich, dass man wirklich prüft und dokumentiert, sowohl einmal im Allgemeinen als auch dann im konkreten Fall, ob eine Ausnahme vorliegt oder ob man eben tatsächlich über die Herkunft informieren müsste. Und dann auch, ob eben diese Information dann mit dem Vertraulichkeitsgebot in Einklang zu bringen wäre oder nicht. Das ist leider eben, wie gesagt, nicht geregelt im Referentenentwurf. Die Datenschutzbehörden werden ihre Guidance aus 2018 sehr sicher aktualisieren, sobald eben der Referentenentwurf einmal abgeschlossen wurde und finalisiert wurde. Das hat sich in der Vergangenheit leider nur gezeigt, dass die Guidance oft nach Inkrafttreten erst verabschiedet wird und deswegen man darauf eben nicht warten kann, sondern dann im Zweifel nachher nachjustieren müsste oder es eben dann hoffentlich unterstützend hilft für die Regelung, die man getroffen hat. Das ist deswegen auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und das dokumentiert, weil die DSGVO natürlich hohe Bußgelder bereithält. Und die Nichterfüllung sowie die nicht rechtzeitige und nicht vollständige Erfüllung dieser Informationspflichten bußgeldbewehrt ist. Also auch wenn man Datenschutzhinweise zur Verfügung stellt, aber eben diese Quelleninformationen nicht richtig oder vollständig sind, kann es dafür ein Bußgeld geben. Das ist das eine. Und das andere, was man im Kopf behalten muss leider, ist, dass wir vermehrt in der Praxis sehen, dass gerade im Beschäftigungsverhältnis und gerade wenn dann eben bei Folgemaßnahmen sich gegebenenfalls getrennt wird von einem Mitarbeiter, dass dann vermehrt wegen Verstößen gegen Artikel 15 DSGVO, also auf das Auskunftsrecht, Schmerzensgeld und Schadensersatz zugesprochen wird von Gerichten. Und zwar teilweise sehr weitgehend und teilweise auch mit dem deutschen Schadensrecht eher fremden Grundsätzen. Das heißt, da muss man sich dann eben darauf vorbereiten und entsprechend mit ordentlicher Dokumentation verteidigen können. Und dann ein anderes kleines Spannungsfeld, was man in der Praxis aber eben gut angehen kann, ist das, was von Beatrice eben schon erwähnte Aufbewahrungspflicht, nämlich 2 Jahre nach Abschluss des Verfahrens nach dem Referentenentwurf. Bisher haben die Datenschutzbehörden 2 Monate nach Abschluss des Verfahrens zugelassen. Relativ großer Unterschied. Aber weil das Gesetz es eben vorsieht, ist das datenschutzrechtlich auch möglich. Aber wegen dieses großen Unterschieds so ist es wichtig, dass man in der Umsetzung das Löschkonzept wirklich aufsetzt. Und zwar insofern, dass wirklich sichergestellt ist, dass nach den 2 Jahren dann spätestens gelöscht wird und dass auch nur solche Daten, die eben unter diese Aufbewahrungspflicht fallen, 2 Jahre aufbewahrt werden und nichts, was davon nicht erfasst ist.
Ja, eine ganze Reihe von komplexen datenschutzrechtlichen Punkten. Gibt es noch weitere datenschutzrechtliche Fragen, die Unternehmen berücksichtigen müssen bei der Implementierung?
Ja, also bei der Implementierung so ein bisschen als Prozesspunkte vielleicht, hoffentlich hilfreich für die Umsetzung. Also zum einen muss der betriebliche Datenschutzbeauftragte frühzeitig eingebunden werden in die Umsetzung. Der hat kein Vetorecht und der hat auch kein unbedingtes Mitbestimmungsrecht, wie irgendwas geschieht, aber der muss eingebunden werden, weil er eben eine Aufsichtspflicht hat und eben auch seinen Input liefern kann. Wie gesagt, dem muss man da nicht folgen, wenn man einer anderen Ansicht ist, aber es empfiehlt sich dann doch. Dann zum anderen die eben erwähnten Datenschutzhinweise, die müssen auf jeden Fall entworfen werden und zur Verfügung gestellt werden beim Meldesystem. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren, je nachdem, wie das Meldesystem ausgeführt wird, ausgearbeitet wird, wie bei einer Webseite zum Beispiel einfach durch eine Verlinkung unten, aber die muss die allgemeine Verarbeitung der Daten darstellen. Dann muss die Verarbeitung der Daten in das interne Verarbeitungsverzeichnis aufgenommen werden. Und zudem fordern manche Datenschutzbehörden, dass man vorher eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführt, wegen eben dieser Sensibilität der Daten. Das kann auch schon vorbereitet werden. Und wenn man externe Dienstleister einbindet in das Meldesystem, dann müssen da die Datenschutzklauseln entsprechend bestimmt werden, also welche Rolle haben die Parteien und dann entsprechend welche Datenschutzklauseln müssen abgeschlossen werden, zum Beispiel eine Auftragsverarbeitung. Das muss dann auch, daran muss gedacht werden. Und dann zum Schluss ein wichtiges Thema, weil auch da immer wieder Bußgelder dran gehangen wurden in den letzten Jahren, ist, dass man geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen muss zum Schutz der Daten. Und das beinhaltet eben zum einen, dass man die Mitarbeiter, die in der Verarbeitung der Daten involviert sind, dass man die sensibilisiert eben auf diese Sensibilität der Daten und dass sie eben vertraulich sind, insbesondere eben die Identität der hinweisgebenden Person streng vertraulich zu behandeln ist. Dann muss man gegebenenfalls Verschwiegenheitsverpflichtungen anpassen, je nachdem, was eben im Unternehmen vorhanden ist. Und auf technischer Seite ist daran zu denken, dass die Daten verschlüsselt werden sollten, dass Maßnahmen zum sicheren Datentransfer einzusetzen sind und ganz wichtig, dass eben die Zugriffe auf die Daten im Meldesystem und auch bei Folgemaßnahmen und der Aufklärung der Meldung immer streng auf Need-to-Know-Basis beschränkt ist, also ein Berechtigungskonzept zu entwickeln ist. Und da dann eben auch noch zusätzlich als technische Maßnahme beim Meldesystem und auch bei eben den späteren Datenbanken, in denen dann die Folgemaßnahmen dokumentiert werden, dass die Dateneingaben protokolliert werden. Also wer hat darauf zugegriffen, wer hat es geöffnet, wer hat es geändert, dass das nachvollziehbar ist. Ja, also einiges auch aus datenschutzrechtlicher Sicht zu tun.
Ja, danke, Katharina. In der Tat, ich merke mir, es gibt einiges auf datenschutzrechtlicher Seite zu beachten. Und du hattest ja schon erwähnt, insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen hohen Bußgelder sollte man diese Punkte nicht vernachlässigen. Isabel, gibt es denn für kleinere und mittlere Unternehmen Ausnahmen oder Besonderheiten?
Ja, die gibt es in der Tat. Wir haben hier zwei wesentliche Ausnahmen. In Unternehmen mit bis zu 49 in der Regel Beschäftigten ist es so, dass diese nicht zur Errichtung einer internen Meldestelle verpflichtet sind nach dem neuen Referentenentwurf. Auf freiwilliger Basis kann das natürlich trotzdem geschehen. Und für Unternehmen mit in der Regel zwischen 50 und 249 Beschäftigten gibt es auch zwei Anpassungen. Zum einen ist für diese Unternehmen eine Übergangsfrist bis zum 17. Dezember 2023 vorgesehen. Das heißt, dass diese Unternehmen das Hinweisgeberschutzgesetz erst circa ein Jahr später umsetzen müssen und etwas mehr Zeit dafür haben. Zum anderen ist es in diesen mittleren Unternehmen gestattet, bei Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie mit anderen mittleren Unternehmen gemeinsam eine interne Meldestelle einzurichten. Das heißt, es braucht nicht jedes Unternehmen eine eigene. Dadurch, dass sich mittlere Unternehmen für das Betreiben einer internen Meldestelle zusammenschließen können, soll es möglich sein, Ressourcen zu schonen und eine kostengünstige und wenig aufwendige Lösung zu finden. Die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um den Verstoß abzustellen, und die Pflicht zur Rückmeldung an die hinweisgebende Person verbleiben jedoch bei dem einzelnen Beschäftigungsgeber. Der Zusammenschluss entbindet mittlere Unternehmen damit nicht von ihren Verpflichtungen, sondern erleichtert vielmehr nur die organisatorische Umsetzung.
In vielen Konzernen gibt es ja auch heute schon zentrale Meldestellen, an die sich Mitarbeitende aller Konzerngesellschaften wenden können. Deshalb, Beatrice, die Frage an dich: Können solche zentralen konzernweiten Meldestellen auch weiterhin genutzt werden?
Ja, leider ist diese Frage nicht einfach final zu beantworten. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Artikel 8 Absatz 5 der Whistleblowing-Richtlinie sieht vor, dass interne Meldestellen auch von externen betrieben werden können. In Erwägungsgrund 54 der Richtlinie heißt es, dass es sich bei solchen Dritten um externe Anbieter von Meldeplattformen, externe Berater, Prüfer, Gewerkschaftsvertreter oder Arbeitnehmendenvertreter handeln könnte. Geht man jetzt vom Wortlaut der Richtlinie und dem Erwägungsgrund aus, der dem Wortlaut nach eher eine beispielhafte Aufzählung davon enthält, wer Dritter ist, spricht viel dafür, dass auch ein Konzernunternehmen für ein anderes Konzernunternehmen einen Dritten darstellen kann, der zulässig für dieses einen internen Meldekanal betreibt. Für Aufsehen hatten dann jedoch drei Stellungnahmen der Europäischen Kommission im Juni und Juli 2021 gesorgt. Quintessenz dieser Stellungnahmen war es, dass die Europäische Kommission davon ausgeht, dass Dritte im Sinne der Richtlinie nicht andere Konzernunternehmen sein können. Die Europäische Kommission begründet diese Auslegung damit, dass eine unmittelbare Nähe von Hinweisgebenden zu dem Meldesystem erforderlich sei. Dies, um die Effizienz des Meldesystems sicherzustellen. Das Meldesystem müsse für Hinweisgebende leicht zugänglich und verständlich sein. Als weiteres zentrales Argument führt die Europäische Kommission an, dass ein Konzern zentralisierte Systeme, dass im Konzern zentralisierten Systemen entgegenstünde, dass in unterschiedlichen Mitgliedstaaten, je nachdem, wie überschließend einzelne Mitgliedstaaten die Whistleblowing-Richtlinie umsetzen, unterschiedliche Rechtslagen gelten könnten, die dann nicht von den zentralen Meldestellen umgesetzt werden könnten. Die Stellungnahmen der Europäischen Kommission hatten für erhebliche Diskussionen gesorgt, sodass zu erwarten war, dass der neue Referentenentwurf hierzu Stellung beziehen würde. In der Begründung des neuen Referentenentwurfs heißt es nun, entgegen den Stellungnahmen der Europäischen Kommission, dass gemäß dem konzernrechtlichen Trennungsprinzip auch bei einer anderen Konzerngesellschaft, zum Beispiel Mutter-, Schwester- oder Tochtergesellschaft, eine unabhängige und vertrauliche Stelle als Dritte eingerichtet werden kann, der auch für mehrere selbstständige Unternehmen im Konzern tätig sein kann. Nach der Begründung des Referentenentwurfs würden solche innerhalb eines Konzerns zentral angesiedelten, aber im Sinne der Richtlinie unabhängigen, unparteiischen und vertraulichen Meldestellen der Unterstützung etwa durch externe Anwaltskanzleien entsprechen. Da diese Einheiten dennoch je nach Meldung und hinweisgebender Person, die für die jeweiligen rechtlich selbstständigen Konzernunternehmen tätig würden, käme es nicht zu einem Übergang der Verantwortung. Die Expertise für die Bearbeitung von Meldungen läge dann konzentriert bei der internen Meldestelle, die beispielsweise über technische Meldekanäle und Personal verfügt und auch interne Ermittlungen in den jeweils betroffenen Konzernteilen durchführen kann, wohingegen die Verantwortung und die Verpflichtung zum Abstellen des Rechtsverstoßes beim jeweiligen Konzernunternehmen liegen würde. Weiter klarstellend heißt es in der Begründung, dass mit Blick auf etwaige Umsetzungsunterschiede in den einzelnen Ländern bei transnational tätigen Konzernen das hinweisgebende personenschützende Recht des jeweiligen Staates zu beachten sei. Für betroffene Unternehmen bedeutet dies, dass die Unsicherheit weiterhin bestehen bleibt und die Diskussion wohl nicht beendet sein dürfte. Es liegen momentan zwei konträre Auffassungen der Legislative zu der Frage vor, ob Konzernunternehmen Dritte im Sinne der Richtlinie sein können. Klären müssen wird diese Frage aber am Ende die Judikative und mithin der Europäische Gerichtshof. Betroffenen Konzernen ist daher im Moment zu zweierlei zu raten. Zur Vermeidung von Risiken sollten interne Meldewege auch lokal auf Ebene der einzelnen Gesellschaften angesiedelt werden. Bestehende und konzernzentralisierte Meldewege können dennoch auch weiterhin neben lokalen Meldewegen aufrechterhalten werden. Dies hat auch die Europäische Kommission in ihren Stellungnahmen bestätigt. Diese Meldewege können zwar nur zusätzlich eingerichtet werden, jedoch sollte versucht werden, durch Werbung für diese deren Nutzung zu fördern, sodass diese von Hinweisgebenden bevorzugt gegenüber den lokalen Meldesystemen genutzt werden.
Ja, jetzt haben wir gehört, welche Pflichten für betroffene Unternehmen denn so bestehen. Nun stellt sich die Frage, wenn sich ein Unternehmen für ein bestimmtes Meldesystem, ein bestimmtes Meldeverfahren entschieden hat, kann es das denn so einfach umsetzen oder muss der Betriebsrat beteiligt werden? Isabel.
Der aktuelle Referentenentwurf geht leider an keiner einzigen Stelle auf ein etwaiges Mitbestimmungsrecht oder sonstiges Beteiligungsrecht des Betriebsrats ein. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dem Betriebsrat bei der Einführung oder dem Vollzug eines internen Meldesystems wohl Mitbestimmungsrechte zustehen. Grundsätzlich unterscheiden muss man an dieser Stelle zwischen dem Ob der Einführung und dem Wie der Einführung. Hinsichtlich des Obs haben wir jetzt umfassend gehört, dass für Unternehmen mit entsprechender Größe nach dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz eine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung einer internen Meldestelle besteht. Das bedeutet, dass hinsichtlich des Ob grundsätzlich kein Mitbestimmungsrecht besteht. Dem Arbeitgeber steht ja nun allerdings hinsichtlich der Ausgestaltung dieser internen Meldestelle ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu, da der Gesetzgeber nicht konkret vorschreibt, wie das Meldesystem im Detail ausgestaltet sein muss. Und hier können jetzt Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ausgelöst werden. In Betracht kommen insofern Mitbestimmungsrechte nach 87 Absatz 1 Nummer 1 BetrVG, also auch nach Nummer 6. Hinsicht Nummer 1 kann man sagen, dass wenn im Zusammenhang mit der Etablierung eines internen Meldesystems etwa bestimmte Verpflichtungen zur Meldung von Vorfällen oder Missständen in einem Unternehmen festgelegt werden, dürfte dies wohl die betriebliche Ordnung betreffen und damit eine Beteiligung des Betriebsrats nach Nummer 1 erfordern. Sofern Folgen für die Verletzung dieser Meldepflichten festgelegt werden, könnte hier eine Parallele zu den Betriebsbußen gezogen werden, bei denen das BAG ebenfalls ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bejahte. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob, wenn es um Verletzungen im Rahmen des Betriebs geht, ob hier je nach Ausgestaltung bei den Meldungen vielleicht nur das mitbestimmungsfreie Arbeitsverhalten der Mitarbeitenden betroffen ist. Die Statuierung von Meldepflichten dürfte aber jedenfalls wohl nicht ausschließlich mitbestimmungsfreies Arbeitsverhalten betreffen. Insofern ist der Tatbestand des 87 Absatz 1 Nummer 1 mit hoher Wahrscheinlichkeit eröffnet, sodass in diesem Fall auf jeden Fall der Betriebsrat beteiligt werden sollte. Je nach konkreter Ausgestaltung des internen Meldesystems, zum Beispiel per E-Mail oder durch eine Software, kann aufgrund der Verwendung technischer Einrichtungen auch das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach Nummer 6 ausgelöst werden. Das hängt dann im Einzelfall maßgeblich davon ab, ob durch die technische Einrichtung das Verhalten oder die Leistung von Mitarbeitenden, in diesem Fall also dem Hinweisgebenden oder Betroffenen, überwacht werden kann, unabhängig davon, ob das System für diese Überwachung eingerichtet wurde oder nicht. Am Ende kann man sagen, dass das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats sicher stets eine Frage des konkreten Einzelfalls ist, je nachdem, wie im Unternehmen das interne Meldesystem ausgestaltet werden soll. Insgesamt erscheint es für alle Unternehmen jedoch sinnvoll, den Betriebsrat hier frühzeitig mit ins Boot zu holen, denn Ziel der Betriebsparteien sollte es sein, gemeinsam ein gutes Konzept für ein internes Meldesystem auf die Beine zu stellen, um Mitarbeitenden die Nutzung des internen Meldewegs attraktiv zu machen um zu erreichen, dass Missstände zunächst unternehmensintern aufgeklärt werden. Insofern sollte das interne Meldesystem für Mitarbeitende möglichst einfach zugänglich und präsent sein. Mit anderen Worten, im Best Case sollte der Betriebsrat Werbung gerade für das interne Meldesystem machen. Denn was Unternehmen halt bedenken müssen, ist, dass die Hinweisgebenden im Rahmen ihrer Meldung auch Geschäftsgeheimnisse übermitteln können, wenn sie dies für ihren Hinweis für erforderlich halten bzw. für erforderlich halten durften. Insofern gilt als bester Schutz vor der ungewollten Bekanntgabe von Geschäftsgeheimnissen sicher, den Hinweisgebenden den internen Meldeweg besonders attraktiv zu machen. Und darum sollte man aus unserer Sicht hier mit dem Betriebsrat frühzeitig und proaktiv zusammenarbeiten.
Danke, Isabel. Ja, es stellt sich abschließend die Frage, wie geht es nun weiter und was ist eigentlich zu tun? Zunächst mal wird erwartet, dass der Bundestag den Referentenentwurf nach der Sommerpause, also voraussichtlich im September, beschließen wird. Und das bedeutet dann, dass Unternehmen die neuen Pflichten nach dem Gesetz bereits bis Ende des Jahres umsetzen müssen. Und aufgrund dieser sehr kurzen Umsetzungsfrist sollten sie schon jetzt handeln und die Umsetzung so weit wie möglich auf der Basis des vorliegenden Entwurfs vorbereiten. Ausnahme gilt nur für kleine Unternehmen, wie schon erwähnt, mit bis zu 49 Beschäftigten, die hinsichtlich der Einrichtung von Meldestellen nichts unternehmen müssen, oder auch für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten, die noch ein Jahr Zeit haben, bis zum 17. Dezember 2023 mit der Umsetzung. Aber allen anderen Unternehmen raten wir schon jetzt, Vorbereitungsschritte anzugehen, um dann eine rechtzeitige Umsetzung bis zum Ende des Jahres auch gewährleisten zu können. Und das bedeutet zum einen, dass man eine Entscheidung darüber trifft, wie man die interne Meldestelle eigentlich errichten möchte. Ob man sie selbst betreiben möchte innerhalb des Unternehmens, ob man sie auslagert an eine Anwaltskanzlei, an einen externen Provider, wenn sie im Internet suchen, wenn sie feststellen, es gibt etliche Anbieter, zum Teil auch neu aus dem Boden gestampft, die entsprechende Dienstleistungen anbieten. Das entscheidende Kriterium bei der Wahl des einen oder anderen Modells sollte immer sein, was verspricht eigentlich die höchste Akzeptanz und führt dementsprechend dazu, dass sich Hinweisgeber tatsächlich auch an die interne Meldestelle wenden. Dann geht es darum, sofern man die Meldestelle selbst betreibt, ein entsprechendes Team auszuwählen und sowohl für die Meldestelle selbst als auch für die zu treffenden Folgemaßnahmen, insbesondere interne Untersuchungen, die sich womöglich an die Meldung anschließen. Und es geht darum, dass Sie den gesamten Prozess definieren, soweit er nicht vom Gesetz schon vorgeschrieben ist, von der ersten Meldung an bis zum Abschluss des Verfahrens. Dabei stellt sich die Frage, ob man auch anonyme Meldungen mit einbezieht, Umgang mit Eingangsbestätigungen, Prüfungen, ob das Gesetz eigentlich einschlägig ist, Anwendung findet oder nicht, möglicherweise unterschiedliche Verfahrenswege, die sich daran anschließen, eine Prüfung der Stichhaltigkeit der entsprechenden Hinweise, Folgemaßnahmen, die dann einzuleiten sind und schließlich Eskalationsstufen und Zuständigkeiten für externe Meldungen, die dann auch an Behörden gehen können. Es empfiehlt sich, FAQs zu entwerfen zum Verfahren und schließlich muss das gesamte Verfahren in eine Richtlinie oder Policy eingegossen werden. Dann sollte man schon frühzeitig den Betriebsrat einbinden und mit dem Betriebsrat Gespräche und Verhandlungen führen, denn wenn Sie zum Jahresende umsetzen sollen, ist ansonsten nicht gewährleistet, dass Sie auch das gesamte Verfahren mit dem Betriebsrat final abgestimmt haben. Sie müssen die Teams oder das Team für die externe, Entschuldigung, für die interne Meldestelle schulen und soweit ausbilden, dass sie in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und sie müssen schließlich auf der Datenschutzseite den betrieblichen Datenschutzbeauftragten einbinden. Es empfiehlt sich auch schon eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzubereiten und entsprechende Datenschutzhinweise, um dann nach Verabschiedung des Gesetzes dessen Durchführung gewährleisten zu können. Also viel zu tun und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Veranstaltung. Falls Sie Fragen haben zu dem heutigen Call oder generell zum Thema Whistleblowing und Hinweisgeberschutzgesetz, wenden Sie sich gerne an uns, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen uns an. Und falls es Ihnen nun darum geht, die entsprechenden Schritte umzusetzen, unterstützen wir Sie selbstverständlich auch gerne dabei, die Umsetzung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig hinzubekommen. Und selbstverständlich erhalten Sie von uns in den nächsten Tagen auch noch eine schriftliche Übersicht über all das, was wir Ihnen heute hier berichtet haben. Ja, wir alle wünschen Ihnen dann noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.